In der Gegenwart Gottes sind wir schon eine ganze Weile, glaube ich. Also ich auf jeden Fall. Vielen Dank dem Musikteam. Es war wirklich eine ganz starke Zeit, finde ich. Und Gott will weiterwirken. Heute muss ich mir nicht vorstellen, oder? Soll ich schnell? Also ich bin Hans-Peter Weber, fast 59 Jahre alt. Ich bin der Papa von der Anna Mann, die ja hier mit ihrem Mann Daniel zusammen die Pastoren, das Pastoren-Ehepaar bilden. Wir werden diese Woche jetzt hier sein, meine Frau und ich. Und ich darf den Kindern ein Spielhäuschen bauen. Und wenn jemand noch einen Vorschlaghammer zu Hause hat, den könnte ich gebrauchen. Der darf sich nach dem Gottesdienst bei mir melden. Schön. Ich war 11 Jahre lang in der Nähe von Hamburg im Gemeindedienst, war 25 Jahre lang jetzt in Binnenden Pastor und bin seit letztes Jahr Pastor und Seelsorger im Haus Elim. Wir haben so eine ganze Reihe Altenheime und diese neue Herausforderung gefällt mir sehr gut. Und da werde ich wohl bis zur Rente verbleiben, das sind aber noch ein paar Jahre. Aber ich frage jetzt nicht, ob ihr schätzen könnt, wie alt ich bin. Okay, schön. Als ich noch viel jünger war und meine Kinder auch noch viel jünger waren, dann musste ich abends mal in der Woche los zur Bibelstunde. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn dann der Papa losgeht, die Kinder finden das nicht immer gut. Papa, wo gehst du denn jetzt hin? Dann habe ich gesagt, ich gehe zur Gemeinde. Und was machst du dort? Da habe ich gesagt, da erzähle ich den Leuten von Jesus. Dreht sich mein Kind um und sagt, die Geschichte kenne ich schon. Die gleiche Gefahr hat man jedes Mal als Redner, als Prediger, wenn man vorne steht und einen Text behandelt, der so bekannt ist. Trotzdem will ich dieses Wagnis heute Morgen einmal eingehen und ich bin sicher, dass dieser Text, über den heute Morgen spreche, das ist der bekannteste biblische Text auf der ganzen Welt ist. Steht im Neuen Testament. Hat jemand eine Idee? Verlorene Sohn? Noch bekannter. Jetzt wird es schwer. Hä? Das Vaterunser, genau. Denn fast in allen Kirchen, Landeskirchen auf jeden Fall, wird dieses Vaterunser jeden Sonntag von der Gemeinde gebetet. Und ich bin auch in meiner Praxis wieder auf dieses Vaterunser gestoßen. Ich denke, es hat durchaus seine Berechtigung, auch in Gottesdiensten, die wir als freie Gemeinden feiern. Es darf nicht Liturgie werden, nicht Tradition, sondern dieses Vaterunser hat so viel Inhalt. Und da möchte ich heute Morgen gerne etwas drüber sagen und uns ein Stück weit mit hineinnehmen. Also schaltet bitte nicht gleich ab, dreht euch nicht um und sagt, die Geschichte kenne ich schon, sondern vielleicht gibt es tatsächlich doch etwas Neues oder zumindest etwas Frisches, was Gottes Geist uns in diesem Vaterunser mitteilen möchte. Vaterunser ist ja Beten. Beten ist meiner Meinung nach das größte Vorrecht, das wir als gläubige Menschen, als Christen, als Kinder Gottes haben dürfen. Die größte Gnade ist es, gerettet zu sein. Das größte Vorrecht ist es, beten zu dürfen. Denk kurz drüber nach. Denn beten ist unser Gespräch mit Gott. Wer ist Gott? Er ist der Herr der Himmel, des Himmels und der Erde. Er ist von Anfang an und bis zuletzt. Er ist allmächtig. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Und ich sage euch was. Ich habe beste Kontakte zu ihm. Und jeder von uns kann das haben. Beste Kontakte in die Schaltzentrale des ganzen Universums. Denn als Kinder Gottes sind wir bei Gott immer willkommen. Wir sind im Gespräch mit dem Herrn der Welt. Das ist Gebet. Jetzt könnte ich eigentlich schon Amen sagen, Schluss machen. Mir ist dieser Gedanke so wertvoll, ich habe das Vorrecht, im Gespräch zu sein mit dem Herrn der ganzen Welt. Ich muss nicht um Audienz bitten. Ich muss mir keinen Termin geben lassen, sondern ich bin zu jeder Zeit herzlich willkommen bei ihm. Die Jünger von Jesus kamen eines Tages zu ihm und sagten: Herr, lehre uns beten. Und ich vermute, dass Jesus in diesem Zusammenhang ihnen zum ersten Mal die Worte des Vaterunsers gezeigt hat. Herr, lehre uns beten. Da war wirklich ein Wunsch. Offensichtlich hatten diese Jünger gemerkt, dass Jesus einen anderen Zugang hatte zum Vater im Himmel als sie. Und sie wussten, dieser Zugang zum Vater im Himmel, der geht übers Gebet. Herr, lehre uns beten. Und er gibt ihnen diese Worte. An anderen Stellen wiederholt Jesus dann dieses Gebet. Zum Beispiel bei der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 6. Da hat das offensichtlich noch einer größeren Zuhörerschaft gesagt. So, das Neue Testament, gerade die Evangelien, zeigen uns, dass Jesus manche Inhalte zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten wiedergegeben hat. Und das Vaterunser begegnet uns dreimal. Also es sind Worte mit Bedeutung, es sind Worte, die Jesus ganz bewusst in den Herzen seiner Zuhörer verankern möchte. So, das ist nicht irgendein Gebet, das man halt in der Kirche betet, sondern es ist das, wo Jesus sagt: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht wie die Heuchler beten, sondern ihr sollt so beten. Ich lese einmal diesen Text aus Matthäus Kapitel 6, Abvers 5. So, Jesus spricht: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sag euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Hier muss ich erstmal eine Unterbrechung machen. Das ist jetzt ein bisschen philosophisch. Aber ich habe da eine Idee. Manchmal erhört Gott, bevor wir beten. Habt ihr das schon erlebt? Erhört Gott auch ohne, dass wir beten? Das steht hier nicht. Manchmal habe ich gebetet, weil mir etwas auf dem Herzen war. Und später habe ich erfahren, es ist in Erfüllung gegangen, schon vorher, bevor ich gebetet habe. Ich habe für jemanden gebetet, der war in Not. Und sein Problem hat sich gelöst, bevor ich gebetet habe. Er weiß, was wir brauchen, bevor wir beten. Nicht ohne, dass wir beten. Das ist ein Unterschied. Bevor wir beten. Das heißt, Gebet braucht es immer. Denn das Gebet, denn vor dem Gebet heißt, dass ein Gebet kommt. Sonst gibt es auch kein vor dem Gebet. Okay? So. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Vaterunser ist so inhaltsreich, dass man mindestens eine ganze Bibelwoche darüber halten könnte. Über jeden Aspekt. Vielleicht könnte man sogar über jeden Aspekt eine Bibelwoche halten. Ich werde das versuchen, alles in 30 Minuten hineinzubringen. So, schnallt euch an, konzentriert euch. Es kommt jetzt ziemlich massiv. Jesus sagt: Wenn ihr betet, dann seid keine Heuchler. Weder vor Menschen noch vor Gott. Seid ehrlich, heißt das. Immer wenn du betest, du musst nichts in die Waagschale werfen, damit, damit Gott dich hört. Sondern du darfst so arm oder so reich, so traurig oder so freudig, wie du bist, kommen und sagen, Herr, so bin ich. Er weiß es ja sowieso. Eine Maske vor Gott zu tragen, das lohnt sich nicht. Da betrügen wir uns nur selbst. Sei ehrlich, wenn du zu Gott kommst. Wenn wir versuchen, Gott zu beeindrucken, betrügen wir nur uns selbst. Ihn können wir sowieso nicht betrügen, denn er durchschaut alles. Sei kein Heuchler. Das Zweite, was Jesus hier sagt, mach auch nicht viele Worte. Mach nicht viele Worte, sondern komm mit ganz viel Herz. Das möchte ich mal so als Alternative anbieten. Nicht die Worte sind es, sondern dass ich wirklich von Herzen komme. Du musst Gott mit deinen Worten nicht alles erklären. Denn du kannst ihm auch gar nicht alles erklären in Worten. Wir können noch nicht einmal Menschen alles erklären in Worten. Zu Gott darf man kommen und das Herz öffnen. Ich habe diese komische Lehre schon oft gehört, dass man, wenn es um Anliegen geht, am besten Gott alles detailliert bringt, damit er dann auch genau weiß, wie er hören soll. Ja, wir lächeln. Es gibt wirklich liebe Geschwister, die glauben das. Ich bin diese Woche fast vom Hocker gefallen. Da sagt eine Person von vorne, wenn wir nicht alles erklären, nicht konkret genug bitten, dann ist es so, wenn wir beten, dann schickt ja Gott Engel, damit sie aktiv werden. Aber wenn wir nicht genau sagen, was wir wollen, dann wissen die Engel gar nicht, was sie zu tun haben. Dann dachte ich, wow, das macht mir Mühe. Wir dürfen unser ganzes Herz Gott ausschütten. Aber wisst ihr, Gottes oder die Erhörung von Gott ist nicht davon abhängig, wie gut wir alles formulieren können. Diese Grenze, die nimmt Jesus hier weg. Mach nicht viele Worte, sondern komm. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Wenn ihr betet, sagt er, dann sollt ihr so beten. Damit sagt er nicht, dann gebraucht diese Worte, sondern Jesus sagt, wenn ihr betet, dann betet in dieser Weise. Das soll für euer Gebet wichtig sein. Und dann geht's los. In einem Evangelium heißt es, und Jesus sprach, wenn ihr betet, dann sprecht. Doppelpunkt. Und dann kommt Vater. Damit beginnt das Gebet. Vater. Unser Vater. Der erste Gedanke, wenn wir beten, gilt nicht unserem Anliegen, sondern soll uns bewusst machen, zu wem wir kommen. Du großer und heiliger Gott, habe ich auch schon gehört. Jesus sagt, wenn ihr betet, macht euch bewusst, ihr kommt zu einem Vater. Die Juden zu Jesu Zeiten, die hatten einen heiligen Gott, dessen Namen haben sie noch nicht einmal gewagt auszusprechen. Sie haben einen Kunstnamen erfunden, Jehova. Den finden wir eigentlich so nicht. Es ist ein Kunstname zusammengesetzt aus Yahweh und Adonai. Man hat von einem die Selbstlaute und von anderen die Mitlaute genommen, hat ein Wort draus gemacht und kommt dann zu Jehova. Wenn die Juden die Bibel abgeschrieben haben, mussten sie, bevor sie Gottes Namen schreiben, den Stift abputzen. So heilig war dieser Gott. Gott ist heilig. Das stimmt. Und das war etwas Revolutionäres, als Jesus kam und sagt, dieser heilige Gott will euer Vater sein. Das war zu profan für die Schriftgelehrten. Das war einfach nicht klerikal genug, nicht heilig genug. Aber Jesus sagt, wenn ihr betet, dann macht euch zuerst bewusst, mit eurem Herzen kommt ihr zu eurem Vater, der euch liebt. Vater, das ist Nähe, Vertrautheit, Zugehörigkeit, Heimat, Beziehung. Seitdem ich das begriffen habe, ist Beten für mich anders geworden. Es ist schön, zu Gott zu kommen. Ich hoffe, ihr macht diese Erfahrung auch. Ein himmlischer Vater wartet, ich darf kommen und egal, was ich auch auf dem Herzen habe, ich bin bei ihm willkommen und geliebt. Vater, wir haben das Vorrecht, Gott Vater zu nennen. Epheser 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Der Vater ist nahe und ist doch eine Autoritätsperson. Habt ihr gesehen, wie meine Enkeltochter vorhin bei mir gehockt ist? Nur ich bin nicht der Vater, aber ich weiß, sie macht es bei ihrem Vater genauso. Er hat doch Großvater. Da ist Nähe und Liebe, Vertrautheit und trotzdem Respekt. So ist es auch mit unserem Verhältnis zu unserem himmlischen Vater. Unser Vater. Zu wem komme ich? Das Zweite, unser Vater im Himmel. Das ist die Frage, wohin komme ich? Und das ist doch ein Hammer, oder? Stell dir das mal vor. Du betest, wohin kommst du? Zu deinem Vater. Und wo ist der? Im Himmel. Wenn du betest, betrittst du himmlischen Boden. Du machst den Schritt in eine andere Welt. Die Begrenztheit dieser irdischen Schöpfung sind plötzlich nicht mehr relevant. Die sind für uns erfahrbar, natürlich. Die werden uns, solange wir in dieser Welt leben, auch eingrenzen. Aber sie sind nicht mehr die letzte Instanz. Denn wenn ich zu Gott komme, ist plötzlich alles möglich. Vater im Himmel, ich wage den Schritt und betrete heiligen Boden. Ich weiß, wo ich hingehöre. Und bei dir sind alle Dinge möglich. Der, der Raum und Zeit geschaffen hat, ist weder Raum noch Zeit unterworfen. Halleluja. Er ist ewig und allmächtig. Und dennoch liebt er mich. Gott ist einfach himmlisch. Ohne Scheu darf ich kommen und darf wissen, er ist größer als alle Not, die mich betrifft. Zu ihm darf ich auch kommen, um ihm meinen Lobpreis zu bringen und meinen Dank. Und ich weiß, ich betrete himmlischen Boden. So, das ist Jesus wichtig. Zuerst eine Standortbestimmung. Wenn ihr betet, seid euch bewusst, zu wem ihr kommt und wohin ihr kommt. Und dann folgen 7 verschiedene Bitten. Die erste Bitte ist, dein Name werde geheiligt. Der Name Gottes, da geht es nicht um ein Wort, sondern da geht es um eine Person. Wenn ihr bei euch in der Familie oder irgendwo über einen Menschen spricht, dann nennt ihr seinen Namen. Aber da geht es eigentlich nicht um dieses Wort, das dieser Name bildet, sondern es geht um die Person. Als ich noch zur Schule ging, so Grundschule, da haben dann die Jungs immer über ihren Vater geprahlt. Ja, und die hatten tolle Berufe und was weiß ich, ne, das. Ich fand meinen Vater überragend gut. Der konnte einfach alles. Der konnte Häuser bauen, der konnte Feuer machen, der konnte Haare schneiden, der konnte Schweine schlachten, der konnte Wurst machen. Ich fand das absolut genial. Und wenn da irgendjemand gesagt hat, ach dein Vater, da hat mich das aber wirklich getroffen. dein Name werde geheiligt. Ich möchte, dass Menschen über meinen Vater im Himmel gut sprechen. Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sie es tun. Denn wie wir uns geben in unserem Leben, das wird immer ein Bild werfen, auch auf unseren Glauben und auch auf unseren Herrn. Wenn ich bete, geheiligt werde dein Name, heißt das nicht nur, alle anderen sollen Gott ehren, sondern es heißt, ich will mein Leben so einrichten, damit Gott geehrt wird und andere, zumindest wenn ich da bin, über Gott nichts Schlechtes sagen. Und das passiert. Ich habe für eine Zeit in einem Imbiss gearbeitet, habe mal so eine Prediger-Pastoren-Auszeit gehabt und habe dann immer so einen Button getragen, so einen Knopf, und da stand drauf, Jesus put the color in my life. Also Jesus brachte Farbe in mein Leben. Und dann kam einer rein, jüngerer Mann, große Klappe, guckt so auf meinen Button und fängt an laut zu lesen. Jesus putzt die Fenster, hat er gesagt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das finde ich jetzt nicht gut. Weil Jesus bedeutet mir wirklich etwas. Und es tut mir weh, wenn einer in meiner Gegenwart etwas Unflätiges sagt über Jesus. Dann wurde der Fuchs teufelswild. Ich habe mich da auf keinen Streit eingelassen. Der hat da geschimpft und bla bla bla. Und verließ dann das Lokal. Und ich habe mich gewundert, eine gute Woche später kam er wieder. Und fing jetzt plötzlich an, über den Glauben zu reden. Das hat mich gewundert, aber ich habe gemerkt, dass ich mich zu Jesus gestellt habe, das hat bei dem anderen etwas hinterlassen und hat Fragen aufgeworfen. Geheiligt werde dein Name. Durch mein Leben sollen andere etwas von Gottes Heiligkeit, von seiner Liebe und Gnade kennenlernen. Die zweite Bitte, dein Reich komme. Das Reich Gottes ist dort, wo sich Gottes Herrschaft manifestiert. Als Jesus in dieser Welt war und hat seinen Dienst, da hat er quasi den Zustand von Gottes Reich verkörpert. Da hatte Krankheit keinen Raum mehr. Da hatte Sünde keinen Raum mehr. Da mussten Dämonen weichen. Da kam Licht in die Finsternis. Da kam Hoffnung ins Hoffnungslose. Ganz viel hat sich geändert. Dein Reich komme. Jesus kam in diese Welt und er hat das Kommen des Reiches Gottes verkündigt. Er hat nicht nur gesagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, sondern er hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wo ist Gottes Reich? Dort, wo sich Gottes Macht manifestieren kann. Das kann nicht anders sein als durch uns. Ich möchte, dass da, wo ich bin, dass andere ein Stück weit in den Genuss des Reiches Gottes kommen. Dass ich ein Mensch sein kann, von dem Segen ausgeht. Versöhnung. Vielleicht sogar Heilung. Trost. All das, was Jesus in diese Welt gebracht hat, dass es auch durch dich und mich, durch uns in diese Welt kommt. Dein Reich komme. Wir beten, ja Herr, wir sehnen uns nach deinem Reich. Aber wir haben die Chance, auch jetzt schon Reich Gottes in diese Welt zu tragen. Diese Welt braucht es so bitter. In diesem Sinn bin ich ein Reichsbürger. Und erkenne aber meine volle Verantwortung in dieser Welt und in diesem Staat. Aber ich gehöre zu seinem Reich. Und wir sind Botschafter seines Reiches. Wir sind Gesandte. Dein Reich komme irgendwann, wenn Gott Himmel und Erde neu macht. Ja, dein Reich komme. Aber dein Reich komme auch jetzt schon. Lass dein Reich auch durch mich kommen. Dein Wille geschehe. Was will Gott? 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dein Wille geschehe. Wie sollen die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Wie sollen sie hören, wenn keiner predigt? Wie sollen sie glauben, wenn sie die Botschaft nicht hören? Wie sollen sie es glaubhaft halten, wenn sie nicht sehen, dass es funktioniert? Also es hat wieder was mit uns zu tun. 1. Petrus 2, Vers 15. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Da sagst du, ja, das ist gut, Maul stopfen kann ich gut. Ja, da geht es nicht nur ums Maul stopfen, sondern durch gute Taten. Indem wir anders sind. Das ist der Wille Gottes, heißt es. Dein Wille geschehe. Römer 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, wissen könnt, erfahrt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Vollkommene und das Wohlgefällige. Gottes Wille ist das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Jede gute Gabe kommt von Gott. Es kann uns und dieser Welt nichts Besseres geschehen, als dass sich Gottes Wille zu 100% erfüllt. Ja? Genau. So, wenn sich Gottes Wille erfüllt, dann geht es uns gut und dann geht es auch dieser Welt gut. Die drei ersten Bitten betreffen also alle Gott, sein Reich, seine Person, seine Absichten. Gottes Ehre steht im Mittelpunkt. Also die Prioritätenfrage, was dein und mein Gebet angeht, ist geklärt. Und trotzdem sind wir nicht vergessen, denn jetzt kommen die anderen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Luther schreibt in seinem kleinen Katechismus, was heißt denn das tägliche Brot? Und dann gibt er eine Erklärung. Und er sagt, alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und dergleichen. Ja, okay. Versteht ihr? Unser tägliches Brot gib uns heute, das betrifft unser gesamten Alltag, unser ganzes Leben, alles, was wir dürfen. Da können wir dafür beten. Und wir wissen, mit wem wir reden und wem dies alles möglich ist. Nun sagt Jesus nicht, wir sollen beten, gib uns täglich unser Brot. Oder noch dreister, ne? Herr, gib uns auch die nächsten 10 Jahre unser Brot. Gut, ich habe ja gebetet. Sondern er sagt, heute. Das macht deutlich, dass auch die Zwiesprache mit Gott, das Gebet, etwas Tägliches sein sollte. Ich bete für diesen Tag heute. Zerbreche mir nicht den Kopf über die weite Zukunft, sondern heute ist Gott für mich da. Nummer 5, vergib uns unsere Schuld. Fällt euch was auf? Genau, an der 5. Stelle. Also ehrlich gesagt, wir als Pfingstler hätten das eigentlich ziemlich weit vorne, an die 1. Stelle wahrscheinlich. Ja, das ist doch das Wichtigste. So, Jesus in seiner Aufzählung kommt zu einem anderen Ergebnis. Passt das in meine Glaubenslehre? Und da fällt mir ein, wie viele Christen ständig mit einem schlechten Gewissen herumlaufen. Ich möchte an der Stelle nicht sagen, Gott nimmt die Sünde nicht ernst. Er nimmt sie sehr ernst. Aber für Sünde gibt es eine Lösung. Vergebung. Vergebung und Gnade, die ist da. Aber wenn wir unser Leben ständig in Frage stellen und ständig mit einem schlechten Gewissen herumlaufen, vielleicht Gott sogar mit einem schlechten Gewissen dienen, dann glaube ich, entspricht es nicht dem, was Gott Freiheit nennt. Zur Freiheit hat Christus euch befreit. Nun lasst euch nicht wieder neu unter das Joch der Knechtschaft bringen. So sagt es Paulus Galaterbrief. Wir wollen uns verändern lassen in das Bild Christi. Und wir dürfen unser Versagen immer wieder vor sein Kreuz bringen. Aber das soll nicht das sein, was uns ständig durch den Kopf geht und uns blockiert. Da gibt es im Vorfeld anderes, was uns bewegen soll, nämlich Gottes Reich und seine Ehre und unseren Dienst. Aber das natürlich auch in einem reinen und heiligen Leben. Führe uns nicht in Versuchung. Führt Gott uns in Versuchung? Nein. Das ist schon eine herausfordernde Formulierung, führe uns nicht in Versuchung. Deswegen will ich erklären, was hier gemeint ist. In Jakobus 1, Vers 13, da schreibt Jakobus, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Wenn wir sagen, führe uns nicht Versuchung, meinen wir nicht, dass Gott uns in Versuchung führt, sondern wir beten, Herr, bewahre uns oder führe uns, wenn Versuchung kommt. Hilf uns. Wir unterstellen uns deinem Schutz und bitten um deine Führung, wenn Versuchung bei uns anklopft. Okay? Das ist gemeint. Und die siebte Bitte, und sie ist zugleich die letzte, erlöse uns von dem Bösen. Und hier sehen wir, dass sie eigentlich zur sechsten Bitte gehört. Führe uns nicht in Versuchung, sondern dieses Wort verbindet diese beiden Hälften, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlösung, das heißt loslösen. So, ich komme aus der Landwirtschaft und es war für eine Zeit lang meine Aufgabe, morgens die Kühe auf die Weide zu bringen. Und wir hatten keine Weide mit einem Zaun außenrum, sondern es gab da eine Anbindeweide. Das heißt, jede Kuh hat einen Strick um den Hals gehabt, die war ziemlich lang. Und da gab es einen Posten, da war sie dann auf der Wiese angebunden, konnte in diesem Radius dann sich bewegen und fressen. Wenn ich dann abends wieder hinkam zur Weide, war da ein schöner runder Kreis, zertrampelt und zerfressen. Und wie haben sich die Kühe gefreut, wenn ich sie erlöst habe, losgelöst. Die sind alleine, ohne Führung, haben die nach Hause gefunden und jede Kuh an ihren eigenen Platz im Stall. Ja, ich weiß nicht, also früher hatten die Bauern ja sogar die Namen von den Kühen, ob sie das gelesen haben, glaube ich nicht. Jede Kuh wusste ganz genau, an welcher Position sie steht. Und wenn da mal eine andere aus Versehen war, hat sie die weggeschubst. Also die wussten das auch schon. Das ist loslösen. Befreien. Erlösen. Und so will Gott uns lösen von unserem Hang zur Sünde, sondern erlöse uns von dem Bösen. In Jakobus haben wir gesehen, es ist nicht Gott, der uns versucht, sondern es sind wir selbst in unserem Wesen, weil wir immer wieder zur Sünde hingezogen werden. Erlöse uns von dem Bösen heißt, Herr, verändere mich, dass es mich nicht immer wieder in die gleiche Falle zieht. Und es bedeutet zweitens, und hilf mir, verhindere auch die Attacken des Verführers. Es gibt einen, der hasst uns. Gott hat einen Widersacher, das ist auch unser Widersacher. Das ist der Teufel. Erlöse uns von dem Bösen. Und dann endet dieses Gebet darin, dass gesagt wird, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es wurde später erst hinzugefügt. Das ist ein Zitat aus dem Psalm übrigens. Das hat Jesus in diesem Zusammenhang nicht so gelehrt. Aber ich finde es gut, weil es dieses Ganze zusammenbindet und bringt eigentlich das, um was es am Anfang ging, nämlich um Gott, um sein Reich, um seine Ehre, auch am Schluss noch einmal. Also so wie wenn man eine Schnur an den Sack bindet, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es ist ein Bekenntnis, zu diesem Reich will ich gehören und von dieser Kraft bin ich abhängig und ich möchte Anteil haben an dieser Herrlichkeit, die Gott für einen jeden von seinen Kindern hat. Damit bin ich am Ende. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Gott segne euch.
Dankeschön.